ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 28. August. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Und wir gucken auf eine Woche, in der hier in Berlin langsam die Sommerpause zu Ende geht. Politikerinnen, Politiker sind zurück aus dem Urlaub. Aber bevor es so richtig anfängt mit dem politischen Geschäft und dem Bundestag, da treffen sich viele von ihnen zu Klausuren. Und den Anfang hat die Bundesregierung gemacht auf Schloss Neuhardenberg. Das ist in Brandenburg, etwa 70 Kilometer entfernt von Berlin. Und dort, in lauschiger Umgebung, hat Bundeskanzler Merz unter anderem das hier gesagt.
Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt. Das zeigt nicht zuletzt der Angriff vom 4. August auf dem Flughafen in Leipzig. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf.
Ich war auch unter den Journalisten, die dem Kanzler da in Neuhardenberg zugehört haben. Und ich fand interessant, dass Friedrich Merz im Zusammenhang mit den Drohnen auf dem Leipziger Flughafen wörtlich von einem Angriff gesprochen hat. Also nicht von einem Vorfall, sondern von einem richtigen Angriff.
Hier in Neuhardenberg wird es nicht um die Zuordnung des Leipziger Angriffs gehen. Daran arbeiten wir zusammen mit den Sicherheitsbehörden intensiv und wir werden das in Kürze auch darlegen und uns dazu äußern.
Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, was heißt in Kürze und wem, also welchem Land, welchem Akteur ordnet die Bundesregierung diesen Drohnenangriff zu? Darauf gibt es bislang noch keine konkrete Antwort, keine offizielle Antwort. Dafür aber von Friedrich Merz eine sehr deutliche Drohung gegen die Angreifer.
Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Was das für ein Preis sein kann, darüber habe ich in dieser Folge mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel gesprochen und er hat das gesagt.
Wenn die Deutschen jetzt wirklich wissen, und das scheint ja auch mit den Hinweisen aus den USA so zu sein, dass Halle-Leipzig auf Russland zurückgeht und sie wirklich eine Gegenaktion machen, den Russen an anderer Stelle wehtun, fände ich das gut. Ich finde das dringend überfällig, weil man kann nicht nur als Boxer in der Ecke stehen und die Arme vors Gesicht halten, sondern man muss auch in diesem hybriden Krieg zurückschlagen.
Aber wie gesagt, die Bundesregierung hat sich bislang noch nicht öffentlich festgelegt, wer denn hinter dem Angriff steckt, ob es Russland war oder doch ein anderer Akteur. Wie Sönke Neitzel auf diesen Drohnenangriff von Leipzig schaut und auch auf andere Ereignisse in dieser Woche, das besprechen wir gleich, denn es ist ja einiges passiert in den vergangenen Tagen. Stefan, bring du uns doch mal auf den Stand. Wie ist die Lage an diesem Freitag?
Ja, weniger geheimnisumwittert als zu Beginn der Woche. Anna, der Vorteil von unserem Sommermodus mit nur einer Ausgabe am Freitag ist ja, dass sich die Gerüchte vom Beginn der Woche dann entweder bis dahin erledigt haben oder zu Fakten verdichtet. Und so war es auch mit der Moskau-Mission des CIA-Direktors John Ratcliffe. Nach der Ankunft einer amerikanischen Militärtransportmaschine vom Typ Boeing C-17 Globemaster III in der russischen Hauptstadt und schlecht gespielter Ahnungslosigkeit des Kremlsprechers wissen wir jetzt, der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes war tatsächlich am Dienstag für ein paar Stunden zu persönlichen Gesprächen in Moskau. Und amerikanische Kollegen berichten inzwischen, der CIA-Chef habe Russlands Führung eindringlich warnen wollen vor einer Mobilisierung hunderttausender Männer für den Krieg gegen die Ukraine, womöglich auch warnen wollen vor hybriden Angriffen Russlands auf einen europäischen NATO-Staat mit dem Ziel, den Westen zu testen. Auch der Iran soll vor dem Hintergrund neuer US-Wirtschaftssanktionen ein Thema gewesen sein. Die Trump-Regierung suchte, den Kreml zu drängen, seine militärische und finanzielle Unterstützung für das Regime in Teheran aufzugeben oder wenigstens zu verringern. Ratcliffe, der soll in Moskau seinen Counterpart Sergei Naryschkin getroffen haben, den Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, sowie Alexander Bortnikow, den Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB.
Tja, und wir können doch wohl davon ausgehen, dass die beiden dann Putin unterrichtet haben. Den hat der Amerikaner also wohl persönlich nicht getroffen. Also John Ratcliffe scheint nicht Putin persönlich getroffen zu haben. Aber es ist ja doch ungewöhnlich, dass der CIA-Chef nach Russland reist, oder?
Naja, es ist jedenfalls keine Routine, wie Donald Trump danach die Öffentlichkeit glauben machen wollte. Wir wissen, dass Ratcliffe wohl regelmäßig Telefonkontakt zu seinem Amtskollegen Naryschkin hält. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht verwunderlich, dass der ja gelernte Geheimdienstmann Putin den direkten Draht zwischen diesen Diensten zu schätzen weiß, sozusagen als Backup zu den ja nicht immer verlässlichen politischen Verbindungen. Aber unübersehbar ist noch was anderes, nämlich die Parallele zum Besuch des früheren CIA-Direktors William Burns. Der war ja im November 2021 nach Moskau gereist, um Putin zu warnen. Die US-Geheimdienste würden die russischen Vorbereitungen für eine Vollinvasion der Ukraine sehen. Das war wenige Monate vor dem russischen Einmarsch in das Nachbarland und hat Russlands Herrscher bekanntlich nicht davon abgehalten. Mich würde, Anna, übrigens noch brennend interessieren, ob Ratcliffe dem Kreml tatsächlich die Erkenntnisse der US-Geheimdienste zum Kriegsverlauf in der Ukraine und zu den Folgen für Russlands Wirtschaft einimpfen wollte, wie es die New York Times berichtet, sinngemäß. Denn manche Russland-Analysten glauben ja inzwischen, dass Putins Generäle und seine Berater ihm schon länger kein realistisches Bild der tatsächlichen Lage und der tatsächlichen Verluste mehr liefern. Aber ich fürchte, das werden wir wohl nie erfahren.
Ja, über das Gespräch von John Ratcliffe mit seinen russischen Kollegen habe ich auch mit Sönke Neitzel gesprochen. Auch genau über diese Fragen, die du gerade angesprochen hast. Bleiben wir doch noch einen Moment bei Putin. Täuscht mein Eindruck oder droht der gerade besonders demonstrativ und drastisch?
Das tut er, und zwar in unterschiedliche Richtungen. Am Samstag nach unserer letzten Folge hatte er mit Blick auf die ukrainischen Angriffe auf Ölinfrastruktur und Warenhäuser in Russland eine scharfe Warnung Richtung Wladimir Selenskyj ausgesprochen und im russischen Staatsfernsehen gesagt, die Ukraine habe eine wichtige Schwelle überschritten.
Das Kiewer Regime hat sich vorgenommen, unsere Wirtschaft zu beschädigen. Was hat es getan? Es hat diese Büchse der Pandora selbst geöffnet. Nun denn, erwarten Sie eine Antwort, die Ihre empfindlichsten Wirtschaftssektoren ins Visier nimmt.
Was damit konkret gemeint ist, ließ der Kreml-Chef offen. Aber gezielte Angriffe auf die ukrainische Industrie und Wirtschaft gibt es schon seit geraumer Zeit. Und die Ukraine stellt sich außerdem auf erneute massive Angriffe auf die Energie- und Wasserversorgung ein, in diesem Jahr lange vor dem kommenden Winter. Kiew macht sich keine Illusionen, Russland werde ausnutzen wollen, dass ukrainische Großstädte mangels Patriot PAC-3-Raketen gerade besonders angreifbar sind.
Ja, und an diesem Zustand dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Das fürchten jedenfalls Beobachter. Hat denn das Treffen der Koalition der Willigen am Rande der Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine also so gar nichts gebracht?
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber selbst die entschlossensten Unterstützerstaaten können den durch den Iran-Krieg ja zugespitzten Lieferengpass bei den Patriot-Raketen nicht überwinden. Lockheed Martin kann diese Waffen einfach noch nicht in der erforderlichen Stückzahl produzieren und Putin weiß das natürlich. Aber es gibt Entwicklungen, die ich noch vor wenigen Wochen jedenfalls nicht für möglich gehalten hätte und die den ukrainischen Präsidenten freuen dürften, denn die Regierung Großbritanniens kommt Selenskyjs dringender Bitte nach, den Bau von weitreichenden Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow in der Ukraine zu genehmigen. Nachdem Frankreich schon im Juli grünes Licht gegeben hatte, die Blaupausen für seine Variante Scalp an Kiew weiterzugeben, bekommt die Ukraine nun also auch Zugang zu geheimer Waffentechnologie für die Komponenten aus Großbritannien. Und der neue Premier Andy Burnham, der sagte bei den Feierlichkeiten zum ukrainischen Unabhängigkeitstag in Kiew direkt an Selenskyj gewandt Folgendes.
I am determined.
Ich bin entschlossen, weiter die Unterstützung zu liefern, die Sie brauchen, Herr Präsident, stärker als je zuvor. Das bedeutet nicht nur Flugabwehr, sondern Russland davon abzuhalten, seine Raketen überhaupt erst abzufeuern. Dazu gehören Sanktionen, die ihre militärischen Lieferketten abschneiden und Hilfe, ihre Raketen zu zerstören, bevor sie gegen ukrainische Städte gerichtet werden.
Das klingt jetzt schon wie eine regelrechte Kampfansage vom neuen britischen Premier Burnham. Wie reagiert denn der Kreml darauf, Stefan? Du hast ja in der vergangenen Woche bereits von dieser heftigen Auseinandersetzung zwischen Moskau und London berichtet, wo es darum geht, dass die Ukraine britische Drohnen gegen Russland eingesetzt hat.
Ja, und infolgedessen war ja dann am Wochenende tatsächlich sogar Russlands Botschafter in Großbritannien, Andrei Kelin, abgezogen worden, nach immerhin fast 7 Jahren in London. Und auch Burnhams Ankündigung, der Ukraine diese Blaupausen für Marschflugkörper zu übergeben, die blieb nicht lange unkommentiert. Das kann man sich denken. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der warf der britischen Regierung vor, methodisch und regelmäßig Öl ins Feuer zu gießen. Russland drohe mit einer Zerstörung der entsprechenden Objekte, hieß es noch. Gemeint sind wohl Waffenfabriken, und zwar nicht nur solche auf ukrainischem, sondern auch die auf britischem Boden. Das ist schon eine neue Dimension von Drohungen. Also mein Eindruck ist, man ahnt in Moskau, wie Kiew die Marschflugkörper einsetzen könnte. Denn mangels Patriot-Abwehrraketen hat die Ukraine ja eigentlich gar keine Wahl, als die russische Feuerkraft, vor allem bei ballistischen Raketen, durch Angriffe auf Rüstungsfabriken, auf Depots oder auf Abschussvorrichtungen zu verringern.
Wie viele ballistische Raketen hat Russland denn eigentlich? Weiß man das?
Naja, zumindest weiß es vielleicht der ukrainische Geheimdienst. Der geht davon aus, dass Russland Monat für Monat 60 ballistische Raketen produziert, also 2 am Tag. Man müsse aber damit rechnen, dass bald nordkoreanische Raketen dazukommen könnten. Und was immer helfen kann, diese Bedrohung vernichtend zu treffen, das dürfte in Kiew also hoch willkommen sein. Zur Wahrheit gehört allerdings, Anna, dass es vermutlich noch etliche Monate dauern dürfte, bis die britisch-französischen Marschflugkörper in der Ukraine in nennenswerter Stückzahl auch produziert werden. Und zum Hintergrund noch dies: Das britische wie das französische Militär hatte ja der Ukraine in der Vergangenheit schon eine begrenzte Zahl dieser Storm Shadow bzw. Scalp Marschflugkörper geliefert, die aus der Luft abgefeuert werden, eine Reichweite von rund 250 Kilometern haben, wie wir wissen, und bunkerbrechende Gefechtsköpfe tragen können. Und du erinnerst dich, Anna, dass es Storm Shadows waren, die bei diversen ukrainischen Angriffen auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte und ein U-Boot eingesetzt worden waren. Ziel war damals die Hafenstadt Sewastopol auf der Krim. Das war im Herbst 2023. Ich habe das genaue Datum vergessen, aber Wladimir Putin vermutlich nicht.
Was meinst du, könnte diese Entscheidung in Paris und in London der Ukraine für ihren Abwehrkampf, diese bislang gehütete Waffentechnologie zur Verfügung zu stellen, auch Donald Trump ermutigen, Ähnliches zu tun? Er hat ja zumindest beim NATO-Gipfel in Ankara noch angekündigt, dass Kiew künftig auch die amerikanischen Patriot-Raketen in Lizenz bauen dürfe. Also da dachte ich, das weiß ich noch genau, als er das gesagt hat bei der Pressekonferenz, dass ich meinen Ohren nicht traue.
Ja, das glaube ich. Und das klang auch für Kiew zu schön, um wahr zu sein, vermute ich. Denn der US-Präsident ist auch seitdem deutlich zurückgerudert, wie ich aus Washington höre, unter anderem auch aus der Sorge, die amerikanische Waffentechnik könne eines Tages Russland in die Hände fallen. Trump scheint aber generell gerade das Interesse am Iran oder am Ukraine-Krieg zu verlieren. Handelskriege sind wohl mehr sein Ding, neuerdings mit Kanada als Lieblingsfeind. Aber das gehört natürlich nicht hierher jetzt. Erwähnen will ich aber noch, Anna, was bei all den Nachrichten über hybride Angriffe auf europäische Staaten ein wenig untergegangen ist. Die auffällige Häufung nämlich von Explosionen und Zwischenfällen bei diversen Rüstungsunternehmen und ihren Zulieferfirmen auf NATO-Gebiet. 2 Beispiele aus diesem August: ein Gebäude des estnischen Drohnenherstellers Milrem Robotics in Tallinn wurde durch einen Brandanschlag beschädigt und ein Werk des bulgarischen Rüstungsherstellers Emco wurde durch eine Explosion erschüttert. Dort wurde Artilleriemunition produziert, beides auch für die Ukraine. Derartige Sabotageakte werden von den Sicherheitsbehörden zunehmend registriert und von westlichen Geheimdiensten vor allem Russland zugeschrieben. Du hattest die Sprengstoffdrohnen in Leipzig und die Reaktion des Kanzlers ja schon angesprochen.
Dann lass uns noch kurz einen Blick auf die militärische Lage in der Ukraine werfen. Was gibt es Neues an der Front?
Ja, es gibt keine dramatischen Veränderungen seit letzter Woche aus meiner Sicht. Besonders heftige Gefechte werden nach wie vor aus der Region Donetsk gemeldet. Die Kollegen vom Kiew Independent, die waren kürzlich im umkämpften Kramatorsk, dem die russischen Angreifer bis auf wenige Kilometer bedrohlich nahe gerückt sind. Und die dort noch ausharrenden Bewohner haben den Reportern erzählt, dass die Stadt nun auch tagsüber massiv mit Gleitbomben angegriffen wird und dass sie sich wegen der vielen Drohnen kaum noch auf die Straße trauen. Ein täglicher Kampf ums Überleben. Die Industriestadt hat ja bereits einiges hinter sich in diesem langen Krieg. Sie war 2014 bereits über 3 Monate von prorussischen Separatisten besetzt gewesen, bevor ukrainische Truppen sie dann wieder befreiten. Seit 2022 kam es dann immer wieder zu heftigen Raketenangriffen der Russen. Im Gedächtnis ist mir vor allem der auf den Bahnhof von Kramatorsk am 8. April 2022, bei dem 61 Menschen getötet wurden, was Human Rights Watch damals als Kriegsverbrechen einstufte. Die Bevölkerung und die Behörden schwanken jetzt, ob die in Kramatorsk verbliebenen Menschen weiter durchhalten sollen oder ob es langsam Zeit für eine Evakuierung ist. Und unter Druck, Anna, stehen die ukrainischen Einheiten auch in anderen Frontabschnitten. Präsident Volodymyr Zelensky hat am Mittwoch bei einem Besuch im umkämpften Oleksandrivka verkündet, er habe die besonders kriegserfahrenen Kommandeure Andriy Beletsky und Denis Prokopenko beauftragt, die Truppen neu aufzustellen und zu verstärken. Wir werden sehen, ob das gelingt. Dabei will ich es für heute belassen, Anna, denn wir werden schon in der nächsten Folge am Dienstag ausführlicher auf das Kriegsgeschehen schauen, und zwar mit unserer Kollegin Rebecca Barth, die von einem ziemlich gefährlichen Besuch in Cherson zurückgekehrt ist, also aus der Stadt, in der russische Drohnenpiloten von der anderen Seite des Dnipro-Flusses aus regelrecht Jagd auf ukrainische Zivilisten machen, was sie ja zynischerweise Safari nennen.
Ja, von Rebeccas Besuch dort, also was heißt Besuch, aber von Rebeccas Recherchen habe ich auch schon einige Bilder gesehen. Und das wird bestimmt sehr hörenswert am nächsten Dienstag. Stefan, hab ganz vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt einen ganz besonderen Interviewpartner zu Gast habe. Jemanden, mit dem wir hier bei Streitkräfte und Strategien immer wieder gerne sprechen, über den russischen Krieg gegen die Ukraine und auch über den Zustand der Bundeswehr. Es ist der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland. Es ist Professor Dr. Sönke Neitzel. Herzlich willkommen hier im ARD Hauptstadtstudio, lieber Sönke.
Ja, hallo, liebe Anna. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
An diesem Dienstag ist der Chef des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, sehr sichtbar nach Moskau geflogen. Welchen Reim machst du dir auf seinen Besuch in der russischen Hauptstadt?
Ja, es ist interessant, was jetzt in den Zeitungen berichtet wird, dass er Russland gewarnt haben soll vor einem Angriff auf die NATO, in welcher Form auch immer, in gesteigerten hybriden Angriffen oder auch dann mit kleineren Truppenbewegungen. Und wir wissen natürlich nicht, was er jetzt wirklich besprochen hat in Moskau. Das sind ja letztlich Zeitungsmeldungen. Allerdings scheint es ja so zu sein, dass diese Zeitungsmeldungen von offizieller Seite lanciert worden sind und sich dann nicht amerikanische Journalisten irgendwas ausgedacht haben. Und das erinnert natürlich auch an 2021, weil da ist der amerikanische CIA-Direktor, sein Vorgänger, auch nach Moskau geflogen und man hat die Russen gewarnt, hat dann nichts geholfen, wie wir wissen. Also für mich ist das zumindest ein Hinweis darauf, dass die westliche Allianz, auch die Amerikaner mit ihren weit entwickelten Nachrichtendiensten durchaus von der Möglichkeit ausgehen, dass es eine Eskalation mit Russland gibt. Das ist ja sagen der große weiße Elefant im Raum, diskutieren wir auf zig Podien immer wieder. Die einen sagen, die Russen können ja gar nicht, die kommen in der Ukraine nicht weiter, gibt es gar keine Bedrohung, damit auch keine Notwendigkeit zur Aufrüstung. Andere sagen, nein, diese Möglichkeit besteht doch. Und dass das so öffentlich gemacht wird, kann man ja auch geheim halten, ist meines Erachtens schon Teil einer amerikanischen Strategie, die eigentlich für uns ganz positiv ist, weil wir erinnern uns, mit Trump hat er ja vielfach den Artikel 5 Beistandsklausel der NATO in Frage gestellt. Jetzt sieht das ja so aus, als wenn die USA, der fährt ja nicht einfach so als Privatmann dahin, kein Interesse an einer Eskalation, Ausweitung dieses Krieges haben. Und das ist wiederum eine wichtige Botschaft aus meiner Sicht. Denn ich glaube, wenn die NATO geschlossen ist, sprich wenn die USA entschlossen ist und entschlossene Signale Richtung Moskau sendet, ist die Gefahr einer Eskalation viel, viel geringer, als wenn eben sehr widersprüchliche Nachrichten aus Washington kommen. Und das ist dann eher eine Einladung für Putin. Also das ist, insofern nehme ich das als eine positive Nachricht wahr.
Wie sehr hat dich das überrascht? Weil eigentlich sehen wir in Washington die Konzentration von Donald Trump auf den Iran-Krieg. Ja. Und wir hatten auch den Eindruck, dass der Blick auf die Ukraine doch sehr verschwommen war, beziehungsweise ganz weg war.
Also als ich heute Morgen in die Zeitung geschaut habe, hat mich das wirklich überrascht, weil es ist genau wie du sagst, Ukraine-Krieg, ja, man hört die Nachrichten über die Drohnenangriffe und so weiter, aber ist doch sehr unter dem Radar aus amerikanischer Perspektive. Und wir sehen, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, dass natürlich die Profis in den USA, die Streitkräfte, die Nachrichtendienste, das natürlich sehr wohl auf der Pfanne haben, sage ich jetzt mal salopp. Und wir uns dann nicht nur auf Trump konzentrieren müssen. Der ist natürlich letztlich entscheidend, weil er der Oberbefehlshaber ist. Aber das ist schon für mich eine positive Nachricht. Und das zahlt ja auch ein, wenn ich mit Leuten, meinen Freunden bei der NATO spreche. Die NATO macht auf mich den Eindruck einer sehr, also die Stäbe, einer sehr fokussierten, hart, klar arbeitenden Institution. Also da werden eben Pläne gemacht und die NATO ist jetzt im Jahre 2026 viel besser auf einen möglichen Konflikt vorbereitet als 2022. Also da passiert wirklich viel. Und auch die Selbstwahrnehmung dieser Stäbe als Warfighting Headquarters, also die reden nicht drum rum. Also da geht's nicht um die Frage, was machen wir? Die haben auch kein Problem mit dem Begriff kriegstüchtig oder so, sondern sagen, unsere Aufgabe ist, dieses Gebiet zu schützen, und zwar militärisch, und das bereiten wir vor. Und diese Ernsthaftigkeit, die ich da spüre, aber auch, je nachdem, mit wem man redet, die Sorge, dass man eben nicht über den Berg ist. Ja, die Lage in der Ukraine ist deutlich besser als vor einem Jahr, das ist positiv. Aber man sieht eben auch, wir haben einen erheblichen Mangel an Abwehrraketen. Es geht ja auch täglich durch die Tagesschau und das ist nicht so einfach zu beheben. Aber diese Ernsthaftigkeit und diese Sorge, es kann auch weiter eskalieren. Aber da bereitet man sich bei der NATO eben auch drauf vor. Und wenn man mit deutschen Generalen spricht, sagen die, auf der Arbeitsebene ist es alles kein Problem.
Ich fand auch noch interessant, das hatte ich am Donnerstag gelesen, Thomas Wright, er war früher im Nationalen Sicherheitsrat des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden und er ist heute bei Brookings, einer eher liberaleren US-Denkfabrik. Und Thomas Wright hat dem amerikanischen Magazin The Atlantic gesagt, eine auch wahrscheinliche Erklärung für die Reise von Radcliffe sei, dass Russland immer gefährlicher werde und die Trump-Regierung das Land vor einer Eskalation habe warnen wollen. Das ging ja auch am Donnerstag rum, das Wall Street Journal das berichtet hat, soll so eine Warnung gewesen sein an Russland, also von Radcliffe an Russland, bloß nicht in die baltischen Staaten einzumarschieren. Teilst du auch diese Einschätzung?
Also es ist wahnsinnig schwer, Intentionen zu messen. Also die entscheidende Frage ist ja, was will Putin? Weiß er überhaupt, was er will? Aber ich würde diese Möglichkeit eben nicht ausschließen, aus folgendem Grund. Das Schwierige der Analyse ist, dass Russland aus einer militärischen Stärke heraus das Baltikum angreifen kann, aber auch aus einer militärischen Schwäche heraus. Wie kommt das jetzt zustande? Also Stärke ist zurzeit irgendwie nicht on. Wir sehen, sie kommen in der Ukraine nicht weiter, Gott sei Dank. Aber Putin muss eigentlich diesen Krieg gewinnen, um an der Macht zu bleiben. Also er kann nicht einfach jetzt sagen, wir gehen nach Hause, dann ist ihm klar, dann wird er sofort gestürzt werden. Er kann auch kaum auf Frieden umstellen, da sind eigentlich alle Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, einig, dann wird die russische Wirtschaft zusammenbrechen. Also er braucht diesen Krieg, ökonomisch gesehen, innenpolitisch. So, wenn er jetzt in der Ukraine nicht weiterkommt, dann ist zumindest die Angst der NATO, oder ich habe da mit einigen ernstzunehmenden Leuten gesprochen, dass sie sagen, naja, also er kann natürlich dann wie ein weitwund geschossenes Tier weiter eskalieren, um auf anderem Feld Punkte zu machen, Erfolge zu erzielen. Wir haben das in der Geschichte immer wieder, auch bei Diktatoren. Das wirkt zwar irrational, aber schon der Entschluss zum Angriff 2022 ist vielleicht nicht das allerrationalste gewesen. Und das kann man eben nicht ausschließen. Und ich weiß, dass in der NATO darüber auch kontrovers diskutiert wird. Da sind mitnichten alle einer Meinung. Aber es gibt diese Haltung, dass man sagt, aus einer Schwäche heraus kann er das tun, zumal wir eben noch schwach sind. Die Amerikaner, das weiß man, haben ein Drittel ihrer Hochwertmunition am Golf verschossen, also ihrer Patriot-Raketen und so weiter. Bei uns ist ein Patriot-Werk in Bau, aber das ist eben erst in Bau. Und wir sehen ja, dass Europa nicht in der Lage ist, ausreichende Abwehrraketen gegen die russischen Mittelstreckenraketen, die auf die Ukraine abgefeuert werden, zu liefern. Die Russen wissen, dass wir im Drohnenbereich noch ziemlich weit hinten dran sind. selbst die Europäer, die langsam sind und die Deutschen auch langsam, aber die werden natürlich irgendwann dann doch an den Punkt kommen, wo sie diese Abwehrlücken schließen. Und die Angst bei der NATO ist, ja Gott, also nutzt Putin nochmal diese Gelegenheit oder nutzt er sie nicht? Das ist ja auch diese Debatte um 2029, was man immer von diesem Jahr hält. Und ich finde das schon erstaunlich.
Dann müssen wir nochmal sagen, 2029 ist so die Erkenntnisse westlicher Geheimdienste, dass bis dahin Russland theoretisch in der Lage sein kann, einen NATO-Staat anzugreifen. Ja,
wobei das eher eine Interpretation des Verteidigungsministeriums ist und die Geheimdienste eher sagen, Leute, nennt nicht ein Datum. Also in internen Diskussionen sträubt sich den Geheimdiensten, glaube ich, die Haare. Aber es ist dann auch eine politische Zahl, die verwendet wurde, um auch zu sagen, ja, wir müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch irgendwie was vorweisen. Also das ist so die Angst. Und das Interessante ist ja, erinnern wir uns nochmal an 2022, da haben wir doch, also ich auch gedacht, ja Gott, die CIA verkündet da russische Angriffspläne. Ich habe immer den Irak 2003 im Kopf gehabt und Massenvernichtungswaffen im Irak. Und da haben sich die amerikanischen Geheimdienste ja völlig verstolpert. Ne? Also die Glaubwürdigkeit war eigentlich dahin. Heute wissen wir, 2021, 2022 haben die Amerikaner recht gehabt.
Und wir unrecht.
Und sie sind bewusst in die Öffentlichkeit gegangen, um möglichst diesen Krieg zu verhindern, um zu sagen, Putin, wir wissen, was du tust. Wenn Radcliffe jetzt das auch nochmal öffentlich macht, würde meine Interpretation, ich schaue ihm natürlich auch nicht über die Schulter, sagen, also da scheint eine ernsthafte Sorge zu sein, keine Gewissheit, das glaube ich nicht, aber eine Sorge zu sein, dass Russland eben doch diesen Eskalationsweg gehen könnte. Und ich rede mir ja seit 2022 den Mund fusselig, dass ich sage, Leute, wir können nichts mehr ausschließen. Also wir sollten nicht überrascht sein. Wir können die Zukunft nicht voraussagen, but we have to be prepared. Und das ist auch immer mein Argument, warum ich dann auf Reformen bei der Bundeswehr dränge und so, dass, weil wir nicht wissen, was kommt, müssen wir vorbereitet sein.
Und jetzt haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten relativ viele russische Übergriffe, Angriffe gesehen auf NATO-Staaten. Also russische Drohnen und auch Flugzeuge im rumänischen Luftraum, in den baltischen Staaten. Siehst du das als ein Zeichen dafür, dass Russland eskaliert?
Ja, also zur Beurteilung fehlt mir so ein bisschen das Wissen der Nachrichtendienste, die dann bei diesen Fragen nach der Grundgesamtheit, sage ich jetzt mal mathematisch gesprochen, immer sehr einsilbig werden. Also wir sehen ja diese Peaks, die in die Medien kommen. Aber es passiert natürlich noch viel mehr. Und für mich ist die Frage, was passiert denn eigentlich? Also sind solche Sachen wie in Halle, kommen die häufiger vor, kommen nur nicht an die Öffentlichkeit, weil es eben vertraulich behandelt wird. Und es gibt Fälle, von denen ich Kenntnis habe, die nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer einzuschätzen. Und wenn ich mal mit Vertretern der Nachrichtendienste rede, ist mein Argument an die, ihr müsst darüber mehr reden. Wenn ihr immer sagt in euren öffentlichen Statements, wir sind in einem hybriden Krieg, das versteht man nicht als normaler Bürger, der in Berlin lebt. Es gibt so Hackerangriffe auch so von Kriminellen. Ihr müsst das deutlicher machen. Und naja, da gibt es immer auch die Frage der Geheimhaltung. Das ist immer eine schwierige Sache. Also es scheint zumindest so für uns Bürger, die jetzt nicht in den Nachrichtendiensten arbeiten, dass wir mehr Vorfälle haben, dass Putin eskaliert. Und denken wir mal den Fall in Halle. Das scheint ja einfach an technischen Problemen missglückt zu sein. Man stelle sich vor, also ein oder zwei Transportflugzeuge stürzen ab, weil sie von Drohnen getroffen werden, mit militärischem Sprengstoff, stürzen in Halle in der Stadt ab. Es gibt 100 Tote. Dann ist in der Tat die Frage, ja, wie müssen wir jetzt eigentlich über Artikel 5 nachreden? Also wann ist es noch hybrid und wann ist es eigentlich de facto eine Kriegserklärung oder wann müssen wir den Kriegszustand oder mindestens den Spannungsfall erklären, den wir nicht erklären können, weil wir haben keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, ne? Und die AfD und die Linke werden immer dagegen stimmen. Egal, was passiert. Also das ist Gott sei Dank nicht passiert und in gewisser Weise können wir ja froh sein über diese Fälle. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen zynisch. Warum? Weil damit die Gefahr, von der die Nachrichtendienste ständig reden, für uns Bürger fassbar wird. Es ist nicht nur so ungefähr, hybrid und irgendwie was, aber keiner weiß genau, sondern in Halle ist es wirklich fassbar. Und wir sehen, wie verwundet wir sind. Und das setzt Druck auf die Bundesregierung, nicht mal nur zu labern, sondern endlich mal auch in der Drohnenabwehr was zu tun. Es wird ja die Innenminister quatschen und sie entscheiden nicht. Das ist wahrscheinlich eine wichtige Qualifikation für den Innenminister, das so zu tun. Und das setzt sie mal endlich unter Druck, mal voranzukommen. Und weil für uns Bürger das greifbar ist. Wenn jetzt nichts geschieht und das nächste Mal ein Flugzeug wirklich abstürzt, ne, da hat Herr Dobrindt und seine 16 Innenministerkollegen haben ein echtes Problem.
Mhm. Du hast ja im vergangenen Jahr viele in Deutschland erschreckt mit deiner Warnung, vielleicht sei das der letzte Sommer im Frieden. Und jetzt haben wir den
zweiten Sommer im Frieden erlebt.
Ja. Genau, aber halt Anfang August, du hast das ja gesagt, auf dem Leipziger Flughafen, diesen Vorfall mit den Drohnen. Hast du da selbst an deinen Satz von dem letzten Sommer im Frieden denken müssen?
Ja, ich muss da immer mal dran denken und hoffe immer, dass ich weiter Unrecht behalte, weil ich will natürlich auch nicht, dass wir in einen Krieg rutschen. Und ich lebe friedlich an einer zivilen Universität und will meine Studenten weiter unterrichten und weiter forschen über Krieg und Frieden, aber bitte nicht, dass dieses Land, das ist das Letzte, was wir brauchen. Und ich bin also auch trotz dieser Drohnenvorfälle eigentlich immer noch deutlich optimistischer, das deutlich streiche ich, das optimistischer als im letzten März, als ich das gesagt habe. Weil die Situation, als ich das gesagt habe, war ja, Trump war gerade ins Amt gekommen, wir hatten das Oval Office Event, die Vance-Rede auf der MSC und für uns war nicht klar, also wird Trump jetzt die NATO zerlegen und die Ukraine opfern, so sah es ja 2025 zeitweise wirklich aus. Wenn wir auch nochmal die Reise jetzt von Radcliffe sehen, wenn wir auch den NATO-Gipfel in Ankara sehen, also wir haben Probleme mit den Amerikanern und die haben auch Kräfte abgezogen und Fähigkeiten abgezogen, aber noch gibt's halt die NATO und die Messages, die offiziell von Ankara ausgingen, waren eben ganz hoffnungsvoll und waren nicht, wir zerstören die NATO, sondern wir stärken sie eher wieder. Also es ist halt bei Trump immer so ein bisschen hin und her, aber wir sind jetzt eher auf der positiven Seite. Ich sehe auch, dass wir das Sondervermögen haben. Ich sehe auch, dass der Kanzler sagt, sie sollen die stärksten konventionellen Streitkräfte Europas aufstellen, hat ja auch über die Drohnenvorfälle jetzt mit markigen Worten reagiert. Wir haben die neuen BND-Verfassungsschutzgesetze. Also es passiert ja wirklich was. Und deswegen, da war ich noch im März letzten Jahres wirklich ein bisschen skeptisch. Haben wir wirklich den Schuss gehört? Was ist mit dem westlichen Bündnis? Hält die Ukraine durch? In all diesen Punkten gibt es eigentlich positive Dinge zu vermelden. Das heißt nicht, siehe Radcliffe und seine Warnung, dass wir über dem Berg sind und dass wir jetzt im ewigen Frieden leben. Aber ich bin doch ein Stück optimistischer. Und da muss man auch sehen, Putin könnte natürlich viel mehr eskalieren. Also natürlich haben die Russen die Möglichkeit, mit Drohnen unsere Flughäfen wirklich anzugreifen. Das tun sie aber nicht. Also es gibt eben auch bestimmte Dinge, die nicht passieren. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Und Putin, ja, er eskaliert und es gibt einen hybriden Krieg, aber er bleibt meines Erachtens bislang immer noch unter einer bestimmten Schwelle.
Jetzt hast du die markigen Worte des Bundeskanzlers angesprochen. Das war diese Woche in Neu-Hardenberg bei der Klausur der Bundesregierung. Da hat er das hier gesagt.
Deutschland schreckt ab. Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Ich war diese Woche auch da bei dieser Klausur und als der Bundeskanzler das gesagt hat, da musste ich dann schon schlucken, weil sowas ist, was wir normalerweise von amerikanischen Präsidenten hören.
Ja gut, Friedrich Merz ist ja manchmal quite outspoken, kann man sagen. Die Frage ist halt immer, was folgt jetzt da draus? Mhm. Also wenn man sowas als Bundeskanzler sagt, sollte man seine Worte natürlich genau wählen und da muss natürlich eigentlich was folgen. Ne? Und er ist dann, auch wenn er es öffentlich sagt, auch gezwungen, irgendwann mal zu erklären, was dann daraus folgte. Und er kann nicht sagen, naja, es ist jetzt Geheimnis und wir haben schon was gemacht. Mhm. Also wie weise das ist, sowas so zu sagen, ist immer ein bisschen fraglich aus meiner Sicht. Ich bin natürlich jetzt nicht mit der Lage vertraut, was die Nachrichtendienste vielleicht wirklich tun werden, tun können. Aber wir müssen auch sehen, noch am heutigen Tag ist das neue BND-Gesetz noch nicht durch den Bundestag gegangen. Also ich würde sehr dafür werben und sehr hoffen, dass das eine Mehrheit im Bundestag findet und Gesetzeskraft erlangt. Ich halte das für lange, lange überfällig. Ich halte unseren Umgang mit den Nachrichtendiensten für lange, lange höchst naiv. Aber trotzdem noch darf der BND das gar nicht jetzt irgendwo Gegenmaßnahmen sozusagen ergreifen. Das kann man auch immer in Kombination mit Partnerdiensten machen. Also, I don't know, was der Bundeskanzler jetzt wirklich weiß, oder ob es nur so eine Laune war, dass er es so gesagt hat, das wäre schlecht, oder ob es wirklich konkrete Maßnahmen sind, wenn das so wäre. Wenn die Deutschen jetzt wirklich wissen, und das scheint ja auch mit den Hinweisen aus den USA so zu sein, dass Halle Leipzig auf Russland zurückgeht und sie wirklich eine Gegenaktion machen, den Russen an anderer Stelle wehtun, fände ich das gut. Ich fände das dringend überfällig, weil man kann nicht nur als Boxer in der Ecke stehen und die Arme vors Gesicht halten, sondern man muss auch in diesem hybriden Krieg zurückschlagen. Also man muss auch abschrecken. Diese Argumente sind ja gebracht worden und die sind notwendig. Und wenn ich nur derjenige bin, dem man das Pausenbrot klaut, dann kriege ich vom Schläger immer auf die Nase. Und wir müssen als Bundesrepublik Deutschland sehen, wer wir sein wollen. Und wenn wir hybrid angegriffen werden, dann muss auch den Russen klar sein, it has a price. Also ich finde die Aussage im Kern gut. Die Frage ist jetzt, was folgt daraus?
Da können wir uns jetzt noch was Zweites anhören. Und zwar dieses Mal vom Bundesinnenminister, von Alexander Dobrindt von der CSU. Ja. Der hat quasi am zweiten Tag der Klausur in Neu-Hardenberg das gesagt.
Und es geht um Klarheit, um Konsequenz. Wer uns angreift, der muss damit rechnen, dass wir uns zur Wehr setzen.
Ist also so vom Sound her ähnlich wie der Bundeskanzler. Und du hast auch schon so ein paar Dinge angesprochen, wie man sich vielleicht wehren könnte. Aber weißt du, weil wir Journalisten haben da zusammengesessen im Neu-Hardenberg und haben überlegt, okay, also jetzt einfach nur als Konsequenz sollte es Russland sein. In Kürze sollen wir ja davon erfahren, hat der Bundeskanzler gesagt. Sollte es Russland sein, jetzt einfach Leute aus der russischen Botschaft nach Hause zu schicken.
Das ist ein bisschen wenig, ne?
Das ist nicht viel. Also was kann es sein? Was wäre ein Zeichen?
Ja, man kann zum Beispiel, wenn man russische Atomkraftwerke abschalten würde, wenn man
durch Hackbacks,
wenn man Internetknotenpunkte lahmlegt und in Moskau das Licht ausschaltet oder im Kreml das Licht ausschaltet am besten. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Aber das dürfen wir doch gerade nicht. Also der BND darf das nicht.
Der BND darf es noch nicht. Jetzt müssen wir ja warten, wann die BND-Gesetze durch den Bundestag kommen. Das kann ja zeitnah geschehen und das kann man vorbereiten, dann kann man es auch machen. Also das ist ja noch nicht die Frage, wann das geschieht. Also hoffentlich in diesem Jahr. Aber ich glaube, der BND hat in seiner Auslandsaufklärung ja sehr wohl einen Blick, wo man Russland wirklich wehtun kann. Also die Signal Intelligence bohrt ja nicht in der Nase, sondern tut was. Zurzeit kann sie eben immer nur mit Partnerdiensten arbeiten. Also wenn der BND eine Lücke in einem russischen System findet, dann muss er halt zu den Niederländern gehen und sagen, so, ihr müsst jetzt da reingehen und Hackback machen. Also das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, dass in der ganzen Zeit des Krieges seit 2022 man auf Seiten der Nachrichtendienste des Militärs sich Gedanken gemacht hat, wenn Russland eskaliert, bis hin zur atomaren Eskalation, wie können wir Russland eigentlich wehtun, konventionell, und ein ganz klares Zeichen setzen, um auch zu sagen, wir nehmen bestimmte Dinge nicht hin. Also da gibt es meines Wissens auch Planungen mit der NATO. Da sind die Deutschen involviert und ich könnte mir vorstellen, dass Martin Jäger, der Chef des BND, oder auch Carsten Breuer, der Generalinspekteur, sehr genau wissen, was sie tun können und auch entsprechende Vorschläge machen. Und es wird jetzt interessant sein, was daraus folgt. Und ich glaube, jetzt ihr Journalisten werdet da den Bundeskanzler nicht vom Haken lassen und sagen, wenn man auch der Innenminister beide ja, ne, also wenn beide so klar sprechen, dann würde man ja schon erwarten, okay, jetzt Jungs, was jetzt, ne? Was tut ihr jetzt? Und das kann ja nicht nur Begleitmusik für das BND-Gesetz sein, sondern es muss dann konkret sein, wer wollen wir sein als Staat? Und wenn man uns so massiv angreift, und es hätte ja wirklich schief gehen können in Leipzig-Halle, it has a price. Ich finde das Argument gut. Wir sind nicht irgendein kleiner Staat, den man rumschubst, aber dann werden wir hoffentlich als Bürger auch erfahren, was sie meinen und was du sagst. Es kann dann nicht sein, dass man anderthalb Personen aus der russischen Botschaft ausweist. Das ist dann zu wenig.
Magst du nochmal die Punkte kurz sagen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer des BND-Gesetzes, der geplanten Änderungen, die du besonders wichtig findest und was das für den BND verbessern würde?
Also das Entscheidende ist, dass der BND momentan nur Informationen sammeln darf. Das ist ein reiner Nachrichtendienst, der Informationen sammelt, aufbereitet. Er darf aber nicht, also Hackback machen, er darf nicht russische Netze lahmlegen. Er darf natürlich auch nicht, wie die Briten das machen, irgendwelche Leute umbringen. Darum geht es auch nicht. Aber er kann nicht wirklich tätig werden im Ausland und russische Hackergruppen, Server zerstören zum Beispiel, dass die nicht mehr agieren können. Er darf auch keine Drohnenfabriken zerstören, auf welchem Wege auch immer. Also er ist ein reiner Informationsdienst, der Informationen sammelt. So. Das ist in der heutigen Zeit seit langem schon nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen einfach sehen, wie die Nachrichtendienstwelt funktioniert. Wir dürfen nicht naiv sein. Und das Grundproblem der Nachrichtendienste in Deutschland ist, dass sie ausgrund der historischen Erfahrung, also was ich, Gestapo, Stasi, als Gefahr für die Demokratie gesehen werden. Also irgendwie brauchen wir sie, aber eigentlich sind sie eine Gefahr für die Demokratie. Also die deutsche Debatte geht immer um Schutz vor den Nachrichtendiensten. Ich habe selber in Großbritannien gelebt, habe da auch über Nachrichtendienste geforscht und gelehrt. Und meine britischen Kollegen und Studenten haben immer den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, Nachrichtendienste sind zum Schutz der Demokratie da. Was habt denn ihr für ein Problem? Gut, ich habe das dann immer versucht zu erklären. Und da sind wir jetzt in einem interessanten Umschwenken, dass jetzt im Ukraine-Krieg vielleicht auch vielen Leuten, die das vorher abgelehnt haben, dämmert, dass wir Nachrichtendienste zum Schutz der Demokratie brauchen. Und es ist ja interessant, dass der Vorkämpfer einer Stärkung der Nachrichtendienste, Konstantin von Notz, ist ein Grüner. ein Grüner, ja, und nicht etwa, ich könnte jetzt gar keinen Unionsmann nennen, der das, also Roderich Kiesewetter wahrscheinlich und so, aber...
Der aber so in seiner eigenen Kategorie in der Unionsfraktion
ist,
läuft.
Genau, aber Konstantin von Notz ist ein, also in den Nachrichtendiensten in der Bundespolizei ein hochgeschätzter Gesprächspartner. Da kann sich die Union auch mal fragen, wo sie eigentlich steht und ob sie nicht einige Sachen verdattelt hat. So, und jetzt sind wir einfach da und sagen, wir leben in dieser Zeit und wir sind angegriffen hybrid und wir können nicht ständig mit einem Arm auf den Rücken kämpfen aus Angst, dass Martin Jäger einen Putsch macht oder so, der Chef des BND. Das ist ja alles absurd. Ja, das ist ja wirklich alles absurd. Dass Nachrichtendienste kontrolliert werden müssen, ja, das würde ja noch nicht mal der BND bezweifeln. Aber unsere Debatte war Jahrzehnte von Kontrolle, Angst. Wie übrigens auch bei der Bundeswehr. Das ist als innenpolitisches Projekt Gefahr für die Demokratie. Das ist in den 50er, 60er Jahren alles nachvollziehbar. Aber wir leben nicht mehr in den 50er, 60er Jahren. Und wir müssen unsere Sicherheitsstruktur, die aus den 50er, 60er Jahren kommt, endlich mal anpassen. Und eine lebendige, resiliente Demokratie ist anpassungsfähig. Darum geht es. Nicht nur im Sicherheitsbereich. Wie anpassungsfähig sind wir? Und deswegen begrüße ich außerordentlich dieses BND-Gesetz, weil wir endlich mal in der Realität ankommen müssen. Und dann gibt's ja auch mit der Informationsweitergabe und solchen Dingen. Also nehmen wir mal an, ein russischer Agent in Moskau, der BND bricht in seinen, sag ich, WhatsApp oder Äquivalent Kommunikation ein in Moskau. Jetzt fährt er über Prag nach Berlin. Dann darf der BND nicht mehr folgen. Weil das ist ja Inland. Ja. Dann kann man das an den Verfassungsschutz übergeben, kann hoffen, dass der Verfassungsschutz das auch so kann. Das ist ja alles absurd. Also mir als Bürger geht es um Effizienz. Ich vertraue bei allen Problemen, die Nachrichtendienste auch immer haben, Institutionen, Logiken, ich vertraue diesen Institutionen wirklich. Ich kann nicht irgendwelche demokratiefeindlichen Tendenzen oder sowas erkennen. Wir brauchen sie zum Schutz unserer Demokratie. Und dann müssen wir sie aber auch so ausrüsten und ausstatten und den Rechtsrahmen, dass sie das auch machen können und wir die ganze Sache nicht ad absurdum führen. Wenn wir das ad absurdum führen, dann lösen wir sie auf. Ja, dann können wir das Geld auch der Uni Potsdam geben und dann kann ich drüber forschen. Aber wenn wir das nicht der Uni Potsdam geben, dann müssen wir sie effizient machen und deswegen begrüße ich diesen Vorschlag jetzt sehr, da nachzuholen und wir müssen die auch handlungsfähig machen und das sieht dieses Gesetz eben vor.
Das ist der BND. Lass uns auf die Bundeswehr gucken. Du hast dich schon leicht positiv über die Bundeswehr.
Immerhin, ja,
genau.
Ausrufezeichen.
Leicht positiv über die Bundeswehr geäußert. Und ich habe auch in einem Interview gelesen, du hast gesagt, die Bundeswehr sei auf dem Weg, kriegstüchtiger zu werden. Aber die Bundeswehr, das ist deine Erfahrung auch von dem Buch, das du über die Bundeswehr geschrieben hast. Die Bundeswehr heißt dieses Buch. Da hast du festgestellt, für eine tiefgreifende Transformation braucht die Bundeswehr immer ungefähr 20 Jahre.
Ja. Das Neidische Gesetz.
Das Neidische. Das kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, das Strucksche Gesetz, ja, aber das Neistische Gesetz. Ja. Die Bundeswehr braucht für eine Transformation 20 Jahre. Würdest du jetzt bei 2022 anfangen mit dieser Zeitzählung?
Ja, das ist die große Frage. Fangen wir 2014 an mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs oder 2022? Ich würde zurzeit eher 2022 tippen. Also ich glaube, wenn wir beide nochmal einen Podcast machen, 2042, dann können wir, da sind wir noch jünger, als wir jetzt sind und da können wir zufrieden sagen, jetzt 2042 hat die Bundeswehr doch die Strukturen, die wir schon 2022 gebraucht hätten.
Aber was ich mir überlege, kann es denn in Anbetracht der Tatsache, dass Russland einen wirklich sehr brutalen Krieg gegen die Ukraine führt und auch die NATO bedroht, kann es da dann nicht schneller gehen? Also
ja, es kann schneller gehen, es wird aber nicht schneller gehen. Also natürlich, alle Strukturen, die wir haben, in der Bundeswehr, aber auch sonst im Staat, sind ja nicht Gott gegeben. Es sind keine physikalischen Grundgesetze, sondern sie sind menschengemacht. Und damit können Menschen sie auch ändern. Aber wir wissen aus der Organisationssoziologie, wie schwer das ist, solche Strukturen zu verändern. Und ich kann als Historiker nur sagen, es sind immer Prozesse, geht nicht über Nacht. Die preußischen Reformen haben auch von 1807 bis 1866 gedauert. Aber es gibt natürlich Beschleunigungsphasen. Beschleunigungsphasen, wo viel passiert. Und meistens ist es immer in Kriegen oder nach Kriegen. Es gibt aber auch andere Beispiele, die Roneschen Militärreformen 1859 mit der Ausweitung der preußischen Armeen und so weiter. Die waren im Frieden und die haben aber stattgefunden in einer ganz besonderen historischen Konstellation, weil nämlich die politische Führung, also der damalige Kronprinz, der spätere Kaiser Wilhelm I., der Ministerpräsident Bismarck und der Kriegsminister von Roon, alle drei an einem Strang gezogen haben und alle drei überzeugt waren, wir müssen diese Reform machen. Auf heute übertragen wäre das Friedrich Merz, Boris Pistorius und Carsten Breuer. Ich würde mal die These wagen, ich kenne alle drei und das sind alles drei vernünftige, intelligente Leute. Aber ich würde die These wagen, dass keiner von diesen dreien wirklich eine Vorstellung von einer Reform der Bundeswehr hat. wie man es macht. Und ich habe mit allen dreien auch schon mich in unterschiedlicher Tiefe auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass einer von diesen dreien wirklich bereit ist und wirklich es intellektuell durchdrungen hat, dass die Bundeswehr meines Erachtens grundlegend reformiert werden muss. Und ich streite da auch mit denen um dieses Argument. Und vielleicht habe ich auch Unrecht, ne? Also ich will nicht auf meiner Meinung beharren. Aber ich glaube, dass da einfach kein Problembewusstsein da ist.
Grundlegend reformiert heißt?
Ja, na, also es fängt mit den Strukturen an. Nehmen wir mal das Heer. Natürlich braucht das Heer eine grundlegende Strukturreform, weil man zum Beispiel mit den Brigaden, wie sie jetzt aufgestellt sind, so gar nicht im modernen Krieg kämpfen kann. Die sind viel zu groß. Wir müssen natürlich den ganzen Bereich der Ausbildung der Stäbe massiv reduzieren, um da Personal zu gewinnen, wenn man sie nicht entlässt, was ich vorgeschlagen habe, weil wir viel zu viele Oberstleutnante haben, für andere Bereiche und. Und wir haben die Bundeswehr in der Geschichte, 70 Jahre Bundeswehr, damit kenne ich mich ja dann wirklich aus, immer wieder grundlegendst reformiert. Da kann man der Meinung sein, dass diese Reformen falsch oder richtig waren, aber was nach 1990 gemacht wurde, man hat die Bundeswehr vom Kopf auf die Füße gestellt, weil es jetzt um Auslandseinsätze ging. Jetzt geht es aber wieder um Landes- und Bündnisverteidigung und was wir erleben, ist, dass der Bundeskanzler sagt, die stärksten konventionellen Streitkräfte Europas. Und dann sage ich, ja wie? Ja wie denn? Redet doch bitte mal einmal um das Wie. Nein, es wird also rausposaunt und es wird im gleichen System, wird so an Hebeln gedreht. Es passiert natürlich was und es gibt mehr Munition und so weiter. Aber die Grundstrukturen sind so, wie sie sind. Und da haben wir eine Personalstruktur in der Bundeswehr, die ist eben der totale Wahnsinn. Und wenn ich das bezweifle, sage ich, das ist ja gar kein Problem, dann möchte ich mal sehen, wie effizient eine Bundeswehr mit über 50% im Overhead ist. Es ist der totale Horror und daran hat sich 0,0,0,0,000 verändert. Und meine Gespräche in hohen und höchsten Stellen sind eigentlich so, dass ich immer das Gefühl habe, und wie gesagt, man muss nicht mit mir einer Meinung sein, ich habe da auch nicht den Stein des Weisen gefunden, aber das Problembewusstsein ist überhaupt gar nicht da. Nein, wir sind auf einem guten Weg, das geht alles gut. Und na klar, es müsste natürlich immer schneller gehen, bla 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 bla. So. Und das haben wir ja in vielen Bereichen des Staates. Also ich habe die ähnliche Erfahrung mit Innenministern gemacht. Da frage ich mich, was machen Innenminister, also Landesinnenminister in diesem Land eigentlich? Die über die Drohnenabwehr, ja, ja, bla bla bla. Also man fragt sich, hallo, du bist der Innenminister, ja? Also es ist einfach keine, bei ganz vielen Stellen in entscheidender Funktion, sie sind intellektuell entweder überfordert oder sie wollen an diese Reformstruktur nicht ran. Und bei der Bundeswehr kommt noch hinzu, das ist eben eine sehr strukturkonservative Organisation. Die kennen sich alle. Da war ich halt mit dem Stefan und dem Olaf auf dem Generalstabslehrgang. Und dann, ja, der mag vielleicht jetzt nicht so performen als Zwei-Sterne-General, aber der ist doch irgendwie nett und ist doch alter Kamerad. Also da tut sich keiner irgendwie weh. Und das Ergebnis ist, dass wir uns in der Personalstruktur nicht verändern, dass wir eben keinen Reformer wie Scharnhorst haben. Also es gibt diese Leute, die groß denken. Und alles, was ich sage, kommt auch in erheblichen Teilen aus der Bundeswehr selber und wird an mich herangetragen. Auch von Leuten in höheren Positionen, die merken, dass wir die Institution nicht wirklich verändern können. Und wir haben eben nicht die Scharnhorsts an der entscheidenden Position, weil Scharnhorst ist 1807 zum Leiter der Militärreformkommission ernannt worden vom König. Und das haben wir eben jetzt nicht. Und wir müssten es so haben, dass Friedrich Merz, Boris Pistorius, Carsten Breuer sagen, wir haben eine Vorstellung, wie die Bundeswehr verändert werden muss im 21. Jahrhundert und wir, weil der Bundeskanzler ist dabei und wir drücken das durch als Kabinettsprojekt. Das sehen wir nicht und deswegen wird es 20 Jahre dauern.
Okay, wir werden uns vor diesem Ablauf der 20 Jahre in jedem Fall zu einem weiteren Gespräch treffen. Ich möchte dir jetzt noch eine Frage zum Schluss stellen, die ein wirklicher Cut ist und die vor allen Dingen was mit dem heutigen Datum zu tun hat. Heute ist der 28. August und vor einem halben Jahr, genau vor einem halben Jahr, haben die USA und Israel ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Wie guckst du jetzt mit dem Blick eines Militärhistorikers auf diesen Krieg, der ja nach Aussage des amerikanischen Präsidenten nur ein kurzer sein sollte?
Ja, offensichtlich besteht die Schwierigkeit in unseren Tagen darin, taktische Erfolge in strategische Erfolge zu übertragen. Also die Defensive scheint ja der Offensive ein Stück weit überlegen zu sein, wenn der Angegriffene wirklich entschlossen ist, um jeden Preis zu kämpfen. Das sehen wir in der Ukraine, das sehen wir im Iran. Der Iran hat schwere Verluste erlitten, seine Elite in seinem Militär, seine Marine verloren und so. Aber sie haben sich eben nicht schockieren lassen davon, von militärischen Niederlagen und haben dann nicht eine politische Niederlage eingestanden, sondern wir kämpfen weiter. Das hätte man nur von amerikanischer Seite ändern können, wenn man das Land besetzt hätte, beim Krieg gegen ein 90-Millionen-Land. Also dazu war die USA nicht bereit. Sicherlich sehr weise, das nicht zu tun. Und jetzt steht diese größte Militärmacht der Welt wie ein begossener Pudel da und sagt, ja, wir können zwar die Führungsspitze töten und wir können auch einen Teil der Raketenstellungen ausschalten. Wir können sie aber nicht daran hindern, die Straße von Hormuz zu sperren. Und das hätte man schon bei den Houthi-Rebellen lernen können, die von Israel, Saudi-Arabien und Amerikanern bombardiert wurden und immer noch es schaffen, den Südausgang des Roten Meeres zu sperren. Trotz aller technischer Überlegenheit dieser militärischen Großmächte. So, und jetzt ist die Frage, wie zwar taktische Erfolge, aber wie besetze ich das in strategische Erfolge? Und meines Erachtens ist die Ankündigung jetzt mit ökonomischen Sanktionen in der ganzen Welt, also das wird meines Erachtens ausgehen wie das Hornberger Schießen, weil die Chinesen werden einen Teufel tun, kein iranisches Öl mehr zu kaufen. Also die Chinesen werden sagen, wer seid ihr denn? Also das glaube ich, also hat ja eigentlich noch nie wirklich funktioniert, hat noch nicht mal bei Kuba funktioniert, diese wirklich klein zu bekommen. Das sind jetzt große markige Worte, aber und vor einem ähnlichen Problem steht Putin. Also er hat militärische Erfolge erzielt, aber die Ukrainer kapitulieren nicht. Und das ist wieder interessant, weil man sagen kann, naja, die Defensive ist der Offensive überlegen. Die Transferierung schneller militärischer, taktischer Erfolge in politische Erfolge ist offensichtlich sehr, sehr schwierig, wenn man entschlossen ist. Und das ist ja auch wieder ein interessanter Rückschluss für uns in Europa. Wenn wir entschlossen sind, einem möglichen Angriff Russlands entgegenzutreten, wenn wir einig sind in Europa, wenn wir entschlossen sind, wenn wir resilient sind, dann hat Russland absolut keine Chance gegen uns. Aber das ist genau das Problem. Bei allen Kalkulationen und Sorgen und Ängsten der NATO geht es ja genau um die Uneinigkeit der Europäer. Wir sind eben nicht eine Diktatur im Iran, Gott sei Dank nicht. Wir sind liberale Demokratien, die sehr unterschiedlich sind. Und das kann eben auch ein Einfallstor sein. Und das ist mal leicht gesagt, wir müssen eben resilienter und einiger werden und muss nur noch Europa schauen, wie schwierig das ist. Aber das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, auch in der Repräsentation nach außen. Wir müssen Einigkeit sein, wir müssen sagen, gemeinsam vorangehen. Etwa in der europäischen Rüstungsintegration, da sehe ich noch viel zu wenig Schritte. Und das ist auch ein starkes Signal nach außen, dass man mögliche militärische Erfolge nicht in einen politischen Sieg übertragen kann.
Sönke, hab ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn eigentlich schreibst du ja gerade an einem Buch über militärische Gewaltkultur, hast du mir erzählt. Und zwar mit deinem Historikerkollegen Professor Marian Füssel von der Uni Göttingen. Ja. Wann wollt ihr fertig sein?
Wir müssen das Manuskript am 1. April 2028 einreichen. Ich bin jetzt in den Vorarbeiten und nächstes Jahr ziehe ich mich dann in meine Schreibklause ganz zurück und schreibe. Und wir haben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Forschungsgruppe finanziert bekommen zur militärischen Gewaltkultur. Also letztlich geht es um Kriegsverbrechen in den letzten 300 Jahren. Und wir haben mit vielen Forschern, Doktoranden, Postdocs viele Studien gemacht von Südafrika, Kanada, dem Osmanischen Reich. Ich selber habe über das Deutsche Reich und die Weltkriege gearbeitet und wir wollen das sozusagen zusammenführen. Marian als Experte für die Frühneuzeit, nicht, hat ein wichtiges Buch über den Siebenjährigen Krieg und anderes geschrieben. Und zu sehen, gibt es eigentlich wirklich nationale Footprints oder staatliche Footprints, bestimmte Gesellschaften, die in bestimmter Art und Weise mit, ich sag mal, Kriegsverbrechen umgehen, die eher begehen, oder sind eigentlich die europäischen Großmächte auf einem ähnlichen Pfad? Und es gibt dann vielleicht Ausnahmen, die Deutschen natürlich im Zweiten Weltkrieg, ist klar, und andere. Also dieser Vergleich, diesen internationalen Vergleich, den kriegt man eben nur in einer großen Gruppe hin, weil man eben nicht alle Sprachen dieser Welt spricht. Und wir müssen es jetzt zusammenbinden. Wir müssen jetzt zum Schluss sagen, so ist es. Ne? Und das wird ein spannendes Unternehmen.
Vielen Dank, dass du die Vorarbeiten für das Buch unterbrochen hast und hier ins ARD Hauptstadtstudio gekommen bist und auch Zeit für uns und unsere Fragen hattest.
Immer, das geht immer, Anna.
Ja, danke auch von mir. Mir scheint, man muss ganz schön schnell schreiben in diesen Zeiten, in denen uns eine Handvoll irrer alter Männer Kriege, Krisen und Konflikte bescheren, deren Bewertung und Analyse jede Sendezeit sprengt. Gut, dass wir jetzt wieder zweimal pro Woche senden. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und wer unserer Arbeit zu noch mehr Aufmerksamkeit verhelfen will, der möge ein Like oder eine Bewertung dalassen, ob bei Apple, Spotify oder in der ARD Sounds App oder wo immer ihr uns hört. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke. Und jetzt empfehlen wir euch noch die neue Staffel des Podcasts Hateland.
Was passiert, wenn Rechtspopulisten plötzlich mitregieren? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Luis Klamroth im Podcast Die Schill Show. Es geht um die Geschichte von Ronald Schill. Der hat drei völlig unterschiedliche Karrieren hingelegt. Als Richter, als Reality-Star und eben als Rechtspopulist. Vor 25 Jahren hat er in Hamburg etwas geschafft, das viele schon wieder vergessen haben. Mit einer rechtspopulistischen Law-and-Order-Kampagne zog er in die Regierung ein. Doch auf den rasanten Aufstieg folgten Schlagzeilen, Skandale und ein beispielloser Absturz. Was ist damals in Hamburg passiert? War Schill nur ein politischer Ausreißer oder war er mehr, vielleicht sogar ein Vorbild für andere populistische Parteien? Die neue Staffel Hateland gibt es in ARD Sounds. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.